Ja, hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Nikolaus Lendl und heute widmen wir uns der Ballesterer Ausgabe Nummer 203. Wir, das sind Fabian Bär, leitender Redakteur beim Ballesterer, und Jan Mohnhaupt, Autor und freier Journalist. Ja, danke euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jan, ich würde gern gleich mal mit dir starten. Du hast gemeinsam mit der Nicole den neuen Schwerpunkt geschrieben. Für alle Personen, die das neue Heft vielleicht noch nicht aufgeschlagen haben, erzähl uns kurz, um was geht es generell?
Ja, also in der ersten Ausgabe im neuen Jahr geht es um die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 und wie die sich auf den Fußball ausgewirkt hat. Ein Thema, das, ja, möchte ich mal behaupten, im deutschsprachigen Raum bis jetzt noch niemand aufgemacht hat vor uns, weil es immer eigentlich so parallel betrachtet, aber nie miteinander verbunden worden ist. Also einerseits die fußballerischen Ereignisse dieses Jahres und dann eben auch dieses Ereignis, das eigentlich die ganze Welt damals betroffen hat.
Da vielleicht kurz, ich habe es vorher schon gelesen, den Schwerpunkt. Ist eigentlich witzig, wenn man das so liest, denkt man sich, okay, also wie ist da noch niemand drauf gekommen, weil es ist ja schon ein absurder Zufall, nicht nur einmal, sondern dass es eigentlich Hand in Hand geht mit den damals wichtigsten Spielen im Clubfußball und dass diese Verbindung da eigentlich so groß ist. Wie seid ihr darauf gestoßen oder wie kam es da generell zu der Idee?
Also ich habe ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vielleicht sogar vor 2 Jahren immer schon mal so geguckt, was steht demnächst so an Jubiläen an. Und ja, dann guckt man so 2026, was gibt es da? Ja, 1966 Fußball-WM, das gab es schon in Ballester und es gab es auch schon zu Genüge überall. Und 86 dann, klar, die WM in Mexiko und zwei besondere Titelgewinne von Mannschaften, die man da nicht so heute mehr auf dem Zettel hat, nämlich einmal Dynamo Kiew im Cup der Cupsieger und die vielleicht noch größere Sensation Steaua Bukarest, die den Landesmeistercup, also was heute die Champions League ist, gewonnen haben. Und das fällt halt quasi zusammen in die Zeit mit der größten zivilen Atomkatastrophe, die die Welt bis dahin gesehen hatte, also dem Reaktorunfall von Tschernobyl in der heutigen Ukraine, der quasi man kann sagen, die ganze Welt damals in Atem gehalten hat. Und bislang wurde halt irgendwie nie, wurden diese Ereignisse zusammengedacht, also zumindest nicht in deutschsprachigen Medien. Da ging es immer entweder um den Fußball oder um das Thema atomare Verstrahlung. Vielleicht auch deswegen, weil das nicht unbedingt so die Themen sind, die bei den jeweiligen Interessengruppen so zusammengedacht werden. Also entweder gibt es Sportjournalisten, die interessieren sich dann für die Berichterstattung zu Fußballspielen, oder es gibt dann eben Leute, die sich mit Ökologie, Reaktorsicherheit, Wirtschaft oder so beschäftigen. Und da gibt es dann nicht so viele, soll man sagen, interdisziplinäre Zugänge oder zumindest ressortübergreifende. Und ich fand das einfach sehr spannend. Und es hat auch eine Weile, glaube ich, gedauert, aber dann irgendwann hat die Nicole Feuer gefangen und hat voll mitgezogen und war dann auch von diesem Thema begeistert und dann ist ja dieses Ergebnis dabei rausgekommen.
Ja, vielleicht auch noch kurz, Jan, wenn ich richtig recherchiert habe, warst du zum Zeitpunkt der Katastrophe 3 Jahre alt. Also
Ja, das stimmt, ja.
also ich
Ich
glaube, deine.
bin so, ja.
Na bitte.
Also, ja, ich bin sogar, das noch nebenbei, sogar ja damals auch. Ja, ich will nicht sagen geflohen, aber meine Familie hat damals die Chance genutzt und länger Urlaub in Spanien gemacht. Also meine Mutter, meine Großeltern, das passte da irgendwie gerade. Und dann waren wir 6 Wochen an der, ich glaube, Costa Brava und haben dann sozusagen da, soweit es ging, die Wolke vorbeiziehen lassen. Was ich immer dachte, okay, das ist wie so ein, auch einfach vielleicht ein Privileg vom westlichen Europa gewesen, aber selbst, wie ich jetzt bei der Recherche gelesen habe, selbst in der Ukraine oder in der Sowjetunion hat man damals die Kinder aus den betroffenen Gebieten verschickt und in Sommercamps gebracht, also entweder irgendwie ans Schwarze Meer oder irgendwo weit weg, zumindest 1000 Kilometer weit weg, dass sie halt nicht direkt im Epizentrum sitzen.
Ja, dann kann ich mir eigentlich meinen nächsten Satz sparen. Ich habe mir da aufgeschrieben, deine Erinnerungen an damals können wir uns also eher sparen. Anscheinend doch nicht. Was hat dich vielleicht abseits von dem im Zuge der Recherche am meisten überrascht? Was waren so die Punkte, wo du dann auch so irgendwie so eine Art Aha-Moment hattest?
Ja, schon als ich dann in russischsprachigen oder ukrainischen Quellen dann gefunden habe, wie viele Spieler und Funktionäre aus der Zeit dann doch schon darüber geredet haben. Also weil es eben im deutschsprachigen Raum und auch teilweise im englischsprachigen Raum immer nur über den Fußball berichtet wurde. Dann gibt es immer mal wieder Berichte über das Fußballteam aus Pripyat, also aus der Stadt, die quasi direkt am Atomkraftwerk lag und infolge der Katastrophe dann auch evakuiert worden ist und bis heute nicht mehr besiedelt worden ist. Also über dieses Fußballteam, das dort spielte, darum geht es natürlich auch in unserem Schwerpunkt, aber darüber gab es immer mal wieder Text, aber nicht sozusagen, was das eigentlich mit den Menschen, mit dem Alltagsleben gemacht und was das auch für die Fußballer bedeutet hat. Und da war ich doch wirklich überrascht, wie viele Sportler, also eben nicht nur Fußballer, sondern auch Sportler und Sportlerinnen, da irgendwie sich noch dran erinnern konnten, beziehungsweise dadurch irgendwie geprägt worden sind. Also die Tennisspielerin Maria Scharapova ist wohl auch als Kind mit ihrer Familie im Zuge von Tschernobyl weggezogen, also zuerst nach Sibirien und dann später dann ans Schwarze Meer. Und wo sie dann wohl auch erst dann mit dem Tennis in Berührung gekommen ist. Aber auch diese Karriere ist zumindest von Tschernobyl irgendwie nicht vielleicht direkt, aber schon in gewisser Weise beeinflusst worden, weil es eben das Leben beeinflusst hat.
Wie du vorher auch schon angesprochen hast, ja auch Andriy Schewtschenko damals dabei gewesen bei den Kindern, die dann ans Schwarze Meer damals sozusagen irgendwie geflohen sind und dort irgendwie Sommercamps gemacht haben. Kann man sich heutzutage irgendwie ja gar nicht vorstellen, oder? Dass es ja natürlich auch in Österreich und Deutschland so große Auswirkungen hatte, hört man ja allein schon bei dir, dass ihr euch dann halt gedacht habt, bleiben wir vielleicht doch nochmal ein Stückchen länger weg.
Ja, ich glaube, dass, also eigentlich kann man sagen, ja, kann man sich schwer vorstellen. Und glaube, andererseits können wir uns alle das in gewisser Weise recht gut vorstellen, weil wir alle Corona miterlebt haben. Und das waren eigentlich relativ viele Parallelen. Wenn man jetzt auch bei der Recherche, das war auch vielleicht so ein Aha-Moment, dass sich viele Leute, die auch beide Zeiten miterlebt haben, da auch wieder daran erinnert haben zu Covid-Zeiten. Also, das ist eben, ja, dass der Alltag quasi für eine Zeit lang wie eingestellt war. Also, dass man zumindest in manchen Gebieten nicht nach draußen durfte. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Das war ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr regionsabhängig. Also je nachdem, welche Politiker dort zu sagen hatten, wurde halt eher gesagt, ach komm, das passt alles, die Wolke zieht vorbei, das ist nicht so schlimm, die Werte sind alle noch im Rahmen. Oder eben, oh, wir passen mal lieber auf und Kinderspielplätze werden gesperrt, Fußballspiele abgesagt und all diese Sachen. Aus natürlich einem anderen Grund, aber schon, es ging auch wieder um, ja, man soll nicht ins Freie, der öffentliche Raum wurde irgendwie reglementiert. Auch das ist uns ja allen noch, auch wenn es einem, also mir manchmal vorkommt, das wäre schon 10 Jahre her oder so, aber doch irgendwie noch schon sehr präsent, wie sehr das dann den Alltag beeinflusst.
Ja, vielleicht an dem Punkt auch an dich die Frage, Fabian, wie ging es dir, wie du den Artikel zum ersten Mal gelesen hast? Oder du warst natürlich auch sicher mehr eingebunden in das ganze Thema. Wir sind ja im gleichen Alter und für uns, wir kennen diese Reaktorkatastrophe vielleicht eher aus dem Geschichtsunterricht. Aber eh, was Jan auch angesprochen hat, die Parallelen jetzt zu Corona, war es das, was dir da als erstes eingefallen ist beim Artikel oder was ging es dir so durch den Kopf?
Also wie du eh schon gesagt hast, ich bin Jahrgang 1998, ich kenne das Ganze aus Erzählungen. Also was ich halt zum Beispiel gewusst habe, war, dass dieses Thema Sandkasten, Sand damals irgendwie ganz groß war, dass dann Kinder halt einfach nicht mehr im Sandkasten spielen durften. Also ich finde schon beim Lesen vom Hauptartikel der neuen Ausgabe, dass irgendwie diese Absurdität einfach schon ja, sehr, sehr klar und sehr groß geworden ist. Und da irgendwie diese Absurdität, die schon eine Parallele einfach zu den Covid-Maßnahmen dann teilweise waren. Also wenn ich jetzt daran denke, dass eben damals ein Länderspiel gegen Schweden ausgetragen wurde und dann beschwichtigt wurde mit, ja, überhaupt kein Problem, der Rasen wird ja erst kurz davor gemäht und das wird dann eh alles ordnungsgerecht entsorgt. Hat mich dann schon ein bisschen daran erinnert, wie gerade so diese erste Phase der Covid-Pandemie dann ein bisschen gemanagt worden ist. Also wenn ich daran denke, dass im Restaurant zum Beispiel, dass man am Tisch sitzen dürfen ohne Maske und dann beim Aufstehen quasi die Maske wieder angezogen hat werden müssen. Das hat mich dann schon ein bisschen daran erinnert, einfach diese Überforderung mit dieser neuen Situation.
Ich fand genauso interessant auch die Sondergenehmigung für, damit der Rasen gemäht werden darf. In Salzburg war das damals, glaube ich, genau. Also lauter so Sachen. Also ich glaube, es kennt ja jeder von uns. Es gab immer wieder Punkte, auch jetzt, wenn wir wieder den Vergleich ziehen, wo man sich am Anfang gedacht hat, puh, okay, braucht es das jetzt wirklich? Oder, aber es wusste ja auch irgendwie niemand so richtig. Und ich finde es schon interessant, wie da liegen Jahrzehnte dazwischen, aber es ist trotzdem eigentlich noch immer sehr eng miteinander verbunden.
Ja, wahrscheinlich ist es sogar, da ist ganz gut, dass es dieses Interview mit Rudolf Anschober gibt, also dem ehemaligen Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und so weiter. Also der die Zeiten beide erlebt hat und selber sagt, er ist durch Tschernobyl bzw. durch die Anti-AKW-Proteste dann auch in Deutschland vor allen Dingen ja, irgendwie politisiert worden und dann eben auch diese Parallelen aufzieht. Das ist jetzt zwar nicht so ein explizit fußballspezifisches Interview, aber eins, das den Fußball auch immer wieder mit einbezieht, aber wo er dann auch nochmal diesen Brückenschlag schafft, weil es dann doch frappierend viele, wie er es auch sagt, also Übereinstimmung dann wieder gibt. Und eben auch also das angesprochen, dieses Länderspiel in Salzburg, dass es dann eben dann auch diese Kommentare dann irgendwie gibt, ja, so, solange die Leute irgendwie nicht den Beton auf den Traversen dann ablecken oder kein Gras fressen, ist es auch alles gut. Und allein, dass man den Rasen dann irgendwie als radioaktiven Sondermüll entsorgen musste, zeigt ja dann auch, okay, es war einfach nicht nur, dass man sagt, man macht ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, sondern das heißt ja schon was. Wann wird mal der Rasen als Sondermüll entsorgt? Also das ist ja, der kommt ja sonst irgendwie auf den Kompost oder so. Und ja, also schon dieses ja, changieren zwischen dieser Katastrophe, wo man nicht, wirklich nicht weiß, was hat das für Auswirkungen, und andererseits auch so ja, pragmatisches Herangehen wird schon.
Ja, bei dem Punkt vielleicht auch noch Rudolf Anschober sagt ja auch im Interview ja Brot und Spiele, also angesprochen auf was wirklich notwendig, dass wir haben es jetzt eh vorher schon ein bisschen angerissen, die damals Clubspiele dann weitergegangen sind, eigentlich direkt im Anschluss, wenige Tage danach. Das hatten wir ja bei Corona auch mitgekriegt, was ich da spannend fand. Ihr schreibt in eurem Text, der Sport lebt damals noch viel mehr als heute in seiner eigenen Welt. Seine Protagonisten müssen und wollen sich selten zu dem äußern, was außerhalb geschieht. Es ist eine Sache, finde ich, die im Großen und Ganzen auch heute noch so praktiziert wird. Genau. Wie steht ihr dazu? Oder wie sehr, das hat euch vermutlich eher weniger überrascht, dass das damals, dass man direkt Aussagen direkt danach eher weniger findet.
Naja, also dass die damaligen Fußballspieler irgendwie so überhaupt gar nichts dazu gesagt haben, zumindest nicht in Deutschland und Österreich, soweit es mir bekannt ist, das hat mich auch schon irgendwie gewundert. Und ja, natürlich waren die damals auch nicht so, sag ich mal, medial durchleuchtet. Also die hatten keine sozialen Medien, in denen sie wie jeden Tag irgendwie, ich weiß nicht, 50 Posts abgesetzt haben und irgendwie irgendwas erzählt haben oder dann auch eben Fotos gemacht haben und jeder kommentiert das sofort und es geht direkt in die Presse, sondern die haben ja auch immer noch recht viel, ja, Leerlauf gehabt, wo sie irgendwie anonym waren und eben nicht die ganze Zeit unter Beobachtung standen. Und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen, dass sich die Generationen auch so geändert haben, dass Fußballer heute auch zwar manchmal immer noch so ein bisschen so das Klischee denen anhaftet, dass sie so irgendwie nicht die Allerhellsten sind, aber das ist ja auch mehr ein Klischee, als dass es stimmt. Also, und damals war es vielleicht mehr noch, dass die Leute sich dann auch, die Fußballer waren, dann mehr noch wirklich nur mit dem Fußball befasst haben und sich vielleicht sowas gar nicht interessiert. Aber damals war es auch, ist ja jetzt auch nicht so, dass die, also ich meine, gut, die Bewegung der Grünen und überhaupt die Anti-Atomkraft-Bewegung hat natürlich dadurch einen riesen Aufschub bekommen. Aber ist ja nicht so, dass das dann irgendwie die absolute Mainstream-Meinung da war. Da mussten ja noch mehr Sachen passieren. Und dass das in Deutschland zum Beispiel erst so gekippt ist und Atomkraftwerke dann abgeschaltet wurden, das war ja erst mit Fukushima, aber auch mit einem vergleichbaren Vorfall. Aber das war trotzdem, war das ja immer noch ein Thema für, ja, ich sag mal, für besonders ökologisch interessierte Blasen. So, nicht für den absoluten Mainstream, der dann gesagt hat, so jetzt müssen wir aber hier mit der Atomkraft was ändern. Also in anderen Ländern ist auch damit ganz anders umgegangen. Frankreich hat weiterhin seine Atomkraft da hofiert und sozusagen vor sich hergetragen und gesagt, ja, das passiert da in der Sowjetunion, aber uns natürlich nicht, weil wir arbeiten natürlich ganz anders da und viel gewissenhafter. Und in Deutschland ist es dann auch, weil man ja da etwas zwiespältiger mit umgegangen ist, so dass man sagt, okay, manche sagten dann, da sollten wir uns nochmal Gedanken machen, ob das wirklich die Zukunft ist. Und ich meine, gut, in Österreich war es ja eh so, dass es nochmal anders gelagert war durch sozusagen noch, sag ich mal, zurückhaltenderen Umgang mit der Atomkraft. Und ja, aber es war trotzdem, also jetzt, auch wenn das große Bewegungen waren, die dadurch ausgelöst worden sind, nicht so, dass es im Mainstream angekommen ist. Und ja, und Fußballer haben sich, glaube ich, damals noch mehr als heute vielleicht um ganz andere Sachen Gedanken gemacht.
Ja, vielleicht noch abschließend da. Wir haben jetzt schon gesprochen über den Schwerpunktartikel, über das Interview mit Rudolf Anschober. Gibt da noch einen, finde ich, sehr spannenden Artikel vom Kollegen Hubert Herzog über Dark Tourism, eine ja mittlerweile recht weit verbreitetes Phänomen, Reisen zu Katastrophenorten. Und auch er schreibt darüber, dass er vor einigen Jahren in Tschernobyl war und man dort eigentlich so gut wie alles noch besichtigen kann, was ja, finde ich, wenn man das liest, schon äußerst absurd klingt, mit Geigerzähler herumlaufen und dann springt er alle paar Minuten an und dann wird man irgendwie beschwichtigt mit, ah, das ist nicht so schlimm, weil ihr seid eh nicht lang genug da.
Ja, es ist, also ich fand das auch wirklich sehr beeindruckend, aber überhaupt, dass er da hingefahren ist. Gleichzeitig auch, dass es dieses, ja, diese Touristenattraktion gibt. Die wurde ja auch beispielsweise im Rahmenprogramm der Fußball-Europameisterschaft 2012 beworben. Also da gab es das quasi erste Mal, dass es wirklich auch so beworben wurde, dass man gesagt hat, ja, man kann hier in die evakuierte Zone von Tschernobyl fahren. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Bilder einfach auch von diesem verlassenen Avantgarde-Stadion in Pripyat. Es scheint also viele Leute zu geben, die da um die hinreisen. Und das ist immer schön, so ein schöner Abbinder, finde ich, auch nochmal für den Schwerpunkt. Also was Hubert Herzog dann so da zusammenträgt, auch wenn da der Fußball, auch wenn man merkt, er musste auch den Fußball wieder reinbringen, muss dann der sozusagen Stadtführerin oder der Reiseführerin dann erstmal sagen, ja, ich möchte aber gerne noch ins Stadion, und dann zeigt sie ihm das. Und also auch da ist es sozusagen, muss man so ein bisschen den Blick auf den Fußball wieder wenden, aber dann ist er ja eben dann doch da. Also es ist ja dann auch nicht konstruiert. Aber auch da scheint es nicht so die direkten Gedanken an den Fußball dann zu geben. Aber umso schöner, dass er dann eben dieses Stadion findet, das mir ein bisschen dann, auch wenn man die Bilder sich ansieht, an das Wörtherseestadion in Klagenfurt bei der Kunstaktion vor einigen Jahren erinnert, als ein Wald irgendwie auf dem Rasen gepflanzt wurde. Also das ist, man denkt sich, ja, das haben sie in Tschernobyl auch gemacht, nur das hat ist von ganz alleine gewachsen.
Ja, ich finde, das ist ein äußerst passendes Ende. Möchtet ihr sonst noch was hinzufügen zum ersten Teil, zum Schwerpunkt?
Ballesterer kaufen und lesen und sich freuen über mal einen nicht erwartbaren Zugang zu Fußball und Alltagsthemen.
Sehr gut, ja, für den Punkt nehmen wir uns später nochmal kurz Zeit. Darauf kommen wir nochmal zurück. Na, dann würde ich sagen, aber kommen wir zum zweiten Teil unseres heutigen Redaktionstalks. Ja, man mag es jetzt kaum glauben, der internationale Fußball, der hat sowieso nie aufgehört, aber auch im österreichischen Fußball ist die Winterpause eigentlich so gut wie vorbei. Und wie ich finde, hast du, Fabian, in der neuen Ausgabe den waghalsigen Versuch gewagt, herauszufinden, warum die heimischen Teams aktuell ja eher für ein bisschen wenig Begeisterung sorgen.
Genau, ich glaube, waghalsig trifft es ziemlich gut. Deshalb war es auch mehr eine Niederschreibung von Theorien und jetzt nicht die allgemeingültige Erklärung, wieso alles den Bach runtergeht.
Ja, genau, also du hast sieben Thesen aufgestellt. Mich würde vielleicht interessieren, erzähl uns einfach mal, was würdest du sagen, welche von den sieben Thesen findest du vielleicht am vielversprechendsten und wo sollten die Clubs vielleicht am ehesten den Hebel ansetzen?
Das ist eine allgemeine Frage. Aber ich glaube, dass These 1, die sich so ein bisschen darauf bezieht, dass, und das habe ich auch schon in Meinungstexten, die diese These vertreten, ist einfach, dass, ich glaube, die Clubs nach wie vor nicht damit klarkommen, dass die Bundesliga so ein bisschen führungslos ist. Man hat sich einfach daran gewöhnt, Salzburg ist das Team, das einfach vorne wegmarschiert und da kann man ein bisschen hinschauen, aber wenn man sie nicht überholt, dann ist auch egal. Das Problem ist nur, dass jetzt eben Salzburg, wie eh schon alle wissen, seit Jahren nicht mehr so performen kann, wie sie es davor gemacht haben. Und dass das halt der Liga insofern ja, nicht gut tut, als dass zum Beispiel in der Fünfjahreswertung die Punkte fehlen. Es ist einfach so, dass wenn man sich die Zahlen, die finanziellen Gegebenheiten anschaut, ist die Bundesliga in Österreich wesentlich oder ist wesentlich weniger breit aufgestellt als vergleichbare Ligen. Ich habe mir da die Zahlen angeschaut, die Transfersalden. Da ist die österreichische Bundesliga beispielsweise im UEFA-Vergleich der Ligen auf Rang 10. Das Problem ist nur, dass aber 55% von diesem Transfersaldo, das ja eigentlich eh ganz super ist, auf Salzburg entfällt. Und der zweite in diesem Ranking sozusagen, der SK Sturm, der hat halt 14% von dem Geld umgesetzt. Und wenn eine Liga eh schon so verzerrt ist, und dann das Team, das das Ganze so verzerrt, nicht performt, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn irgendwie die anderen Teams nicht mitkönnen.
Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Da hat man sich wahrscheinlich über Jahre lang ein bisschen täuschen lassen, auch von dem Erfolg, den die Salzburger ja, den man nicht bestreiten kann, auch international hatten und da die Entwicklung dahinter wahrscheinlich ein wenig stagniert hat und jetzt man so ein bisschen das Gefühl hat, diese Führung möchte auch einfach niemand übernehmen. Also es gibt doch niemanden, der das so richtig kann. Sturm natürlich, aber auch wie du schon gesagt hast, die Transfershalden ist auf den ersten Blick wahrscheinlich ein gutes Zeichen für eine Liga. Andererseits ist es halt auch nicht wirklich nachhaltig, wenn du einen neuen Top-Spieler hast, der irgendwie dein Führungsspieler ist und dann geht er nach einem halben Jahr wieder. Ich glaube, du hast das eh auch zusammengetragen, die Sturm-Top-Transfers oder auch die Rapid-Top-Transfers, über was für eine geringe Zeit die dann eigentlich auch nur im Verein waren. Das ist dann halt schwer, weil jedes halbe Jahr dieses neue Talent zu finden oder diesen neuen Star zu finden, ist dann für eine Liga, wie die österreichische halt einfach ist, dann vermutlich auch nicht das Einfachste.
Genau, und ich finde, das ist ja auch ein Problem, und ich habe es auch genauso ausformuliert, dass eben der Großteil der Clubs in der Liga mittlerweile einfach diesen Weg geht, dass man Spieler mitunter auch zu einem relativ hohen Preis verpflichtet und darauf hofft, dass man sie einfach zu einem Vielfachen wieder möglichst schnell weiterverkaufen kann. Das hat halt in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, beispielsweise Rasmus Højlund für Sturm. Jetzt dann Ende letzter Saison Sangaré, der leistungsmäßig und halt auch preislich explodiert ist, beispielsweise. Isaac Jansson. Und das ist dann halt eine Schwierigkeit, dass man immer wieder solche Spieler findet. Und es kann nicht jeder Transfer aufgehen und es geht auch nicht jeder Transfer auf. Das sieht man ja bei Rapid, wo Gullichsen und Sie bisher nicht die Erwartungen erfüllen. Aber es ist einfach ja, das Geschäftsmodell, das viele Teams in der Liga gewählt haben, weil sie Vorbilder gehabt haben und gesehen haben, dass das vielleicht schneller und mitunter einfacher geht als zum Beispiel über internationale Top-Platzierungen.
Da würde mich vielleicht interessieren, an euch beide die Frage, was denkt ihr, wie haben das vergleichbare Ligen, was haben die in den letzten Jahren besser gemacht, dass die österreichische Liga da so abgehängt haben? Ich meine, in Österreich ist auch immer ein großes Thema, der Österreicher Topf so richtig auf die heimischen Talente setzt in der Liga niemand, weil sich es auch nicht wirklich auszahlt. Aber was denkt ihr, was haben vergleichbare Länder, wenn man das ja vergleicht, ich glaube, du hast geschrieben, was sogar Zypern hat Österreich überholt in der Fünfjahreswertung. Genau, was haben die gemacht?
Also ich glaub, es hängt gar nicht so sehr dran, was andere besser gemacht haben oder ob sie es wirklich besser gemacht haben. Ich finde, es ist ja durchaus auch eine Möglichkeit, dass es jetzt, und das ist These 7, glaube ich, die ich aufgestellt habe, dass das Ganze einfach irgendwie ja, blöde Zufälle sind, dass jetzt eben diese Salzburg-Schwächephase zusammenfällt damit, dass zum Beispiel Wiener Austria sich Jahr für Jahr nicht qualifiziert und keine Punkte für die Fünfjahreswertung holt. Oder dass Salzburg und Sturm letzte Saison beide in der Champions League spielen, was ja eigentlich super cool ist für den österreichischen Fußball. Aber was halt damit einhergeht, dass ich einfach weniger Punkte erwarten kann in der Fünfjahreswertung. Und es ist ja zum Beispiel, was der Ebenbauer von der Bundesliga sagt, ist ja dieses, finanziell sind wir einfach nicht da, wo andere Ligen sind, sondern finanziell ist halt vielleicht die Conference League das, was realistisch ist für uns. Und ich finde, das ist durchaus ein Ansatz, dem ich folgen kann. Und dann ist auch nicht verwunderlich, dass sie zum Beispiel in der Europa League und ja, in der Champions League sowieso, dass sie dann halt die Punkte nicht mache. Und in der Fünfjahreswertung geht es halt schlussendlich um Siege und um ja, Unentschieden.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine weitere These wäre, aber Frage eher, ist es nicht auch ein bisschen eine Folge des Erfolgs der Nationalmannschaft, also dass das Team in den letzten Jahren so gut war und so hohe Erwartungen geweckt hat, dass man jetzt auch ja dann zwangsläufig an die Liga einmal Erwartungen stellt, die dann halt eben nicht jedes Jahr zu erfüllen sind. Also klar, Salzburg performt nicht mehr so wie früher, weil man wahrscheinlich auch im RB-Konzern nicht das Geld überall reinstecken kann, gleichwertig, und Leipzig einfach ihnen, was zu erwarten war, auch ein bisschen den Rang abgelaufen hat und einfach der wichtigere Standort ist. Und zugleich, also wenn ich mich nur zurückerinnere, als ich 2012 so richtig angefangen habe, mich mit dem österreichischen Fußball zu befassen, da war also wirklich, das war ja Totentanz. Da war, weiß ich noch, damals ist Rapid in der Gruppenphase der Europa League ausgeschieden, und das war das einzige Team, das es irgendwie noch gab. Also alle anderen waren schon längst raus. Die Austria war, ich glaube, das zweite Jahr nicht dabei. Und da war es ja, da war auch die Nationalmannschaft nicht vorzeigbar. Also da hat man ja irgendwie sich gefreut, wenn es 3:3 gegen Belgien ausging und irgendwie so ein munteres Scherbenschießen war. Und was sich danach entwickelt hat, als vor allem mit Koller und jetzt mit Rangnick, hat er jetzt Österreich ist ja international, was das Team angeht, also Erwartungen geweckt und auch einen Stellenwert, der damals, davon hat man damals nicht wirklich träumen können. Und dann ist natürlich so eine Mannschaft, also wahrscheinlich wäre es sogar, würde das ÖFB-Team jetzt gegen die besten Bundesligamannschaften spielen, würden sie die alle schlagen. Und das ist halt immer irgendwie so ein Gradmesser bei schwächeren Ligen sozusagen. Und dass man jetzt glaubt, vielleicht unterbewusst, da muss die Liga mithalten, aber es gibt ja gute österreichische Spieler, also sonst wäre die Nationalmannschaft nicht so gut. Gut, gehen halt jung ins Ausland, und das ist halt dann eben dann die Krux. Also entweder hat man halt eine gute Nationalmannschaft bei einer begrenzten Kapazität von Menschen auch einfach. Es sei denn, läuft so, weiß ich, kurioserweise wie in Uruguay, wo gefühlt jeder Profi wird, aber das ist ja dann auch bei einer überschaubaren also Bevölkerung auch einfach schwierig. Und ja, deswegen, also ist halt, man merkt ja jetzt auch, also jetzt wird gesagt, oh, jetzt Champions League ist vielleicht zu viel, also dass überhaupt jetzt Teams in der Champions League waren. Also das war ja doch vor 10, 15 Jahren irgendwie nicht denkbar. Oder sehr weit weg, sagen wir mal.
Ja, ich finde gerade dieses, die Erwartungen hat man so hochgeschraubt, also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube, es ist halt einfach gewissermaßen auch die Folge daraus, dass jetzt die Teams in der Liga nicht so stark performen können, wie man es gerne hätte, dass man einfach jahrelang auch aktiv drauf gepocht hat, einfach Spieler in größere Ligen zu bringen. Also das war und ist ja gewissermaßen schon was, auf das man stolz ist, wenn man als Bundesligist in Österreich einen Spieler zum Beispiel nach Deutschland verkauft. Und wenn halt die guten 18-, 19-, 20-Jährigen nach Deutschland, Italien etc. gehen, dann natürlich werden dann die Vereine, die sie dann mitunter ausgebildet haben, darunter leiden. Aber da ist halt schwierig, es einerseits zu forcieren und dann darüber zu jammern, ja, wir sind so schlecht, wir haben keine guten Spieler mehr.
Eine Sache, die mich da interessieren würde, eure Meinung dazu eigentlich, ist das geringere Niveau überhaupt was Schlechtes? Weil ich meine, immerhin dadurch, es ist so spannend wie noch nie, man hat sich jahrelang, also ich meine, das ist halt vielleicht auch einfach Österreich, bisschen Sudern gehört schon immer dazu, also jahrelang hat es jeden gestört, dass es nur Salzburg gab, und vielleicht ab und zu hat man dann gesagt, ja, schon cool, wenn die jetzt in der Europa League irgendwie im Viertelfinale waren, aber sonst hat man sich eigentlich das Jahr über nur beschwert mit: Die gewinnen die Liga ab Spieltag 2, war es eigentlich schon vorbei. Natürlich für die neutralen Fans jetzt die internationalen Auftritte, die sollte man dann vielleicht eher auslassen, aber dass wir jetzt bei der Punkteteilung sind und es kann gefühlt bis zum 10. Platz spielt noch jeder um einen Meistertitel mit, das ist ja was Undenkbares vor einigen Jahren gewesen.
Ja, voll. Und ich finde, das geben ja auch die Zuschauerzahlen beispielsweise her. Also in einer Zwölferliga in Österreich waren noch nie so viele Menschen im Stadion. Aktuell sind es 8.800 im Schnitt pro Spiel und das ist ja durchaus eine Zahl da. Jahrelang hätte man ja, sie herbeifantasiert und hätte es gar nicht für Möglichkeiten. Und also ich persönlich, ich finde es schon ganz geil, wenn der Meister halt nicht irgendwie nach Runde 3, nach der Punkteteilung schon feststeht. Und gerade dieses Meisterschaftsfinish jetzt letztes Jahr, wo am letzten Spieltag halt drei Mannschaften noch Meister werden können, das ist, finde ich, schon viel wert. Also es interessiert ja niemanden, ob Salzburg dann zum 8. oder zum 9. Mal Meister wird und wann. Aber wenn halt der WRC und Sturm zum Beispiel am letzten Spieltag noch Meister werden können und die Austria, dann ich finde, das wertet die Liga schon auf. Und dann ist mir ehrlich gesagt eher egal, wenn die Punkte, die man nicht einkalkuliert oder einkalkulieren kann im internationalen Geschäft, wenn die halt nicht gemacht werden.
Da vielleicht auch noch ein Punkt. Ich finde, es ist natürlich logisch. Man blickt immer zuerst auf die großen Vereine, die großen Teams, die oben, und wir kritisieren die, würde ich sagen, auch zu Recht. Aber gleichzeitig könnte man, also sollte man vielleicht auch den Blick nach unten machen und eigentlich auch mal loben, was so Teams wie, du hast das jetzt eh angesprochen, der WRC die letzten Jahre macht. Also das ist ja schon auch, finde ich, jetzt die letzten Jahre mit zu sehen, dass die auf einmal mitspielen können. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die großen Teams deutlich schwächer sind, sondern dass da unten schon auch extrem gute Arbeit geliefert wird in den unterschiedlichen Aspekten.
Sowieso bin ich bei dir. Da spielen halt verschiedene Faktoren mit rein. Als WRC hast du ein Umfeld, das ja, eher desinteressiert daran ist, was im Verein passiert. Das heißt, du hast nicht irgendwie die riesen Erwartungshaltung oder Fanszene, die sich aufregt. Und ja, es gibt einfach diesen hohen Erwartungsdruck. Also der spielt sicher auch mit rein. Und was auch mit rein spielt, ist, dass du eben nicht dieses internationale Geschäft hast, das wahrscheinlich schon für viele Mannschaften in Österreich einfach ja, schon eine Belastung ist, weil du einen Kader hast, der nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, international zu spielen, und wo viele Spieler wahrscheinlich auch einfach nicht gewohnt sind, dass sie zweimal in der Woche performen müssen. Aber definitiv, also es gibt ja immer diese Überraschungsteams, jetzt zum Beispiel die WSG jetzt in dieser Saison, die aufzeigen. Aber genau, ich glaube, dass das einfach auch viel damit zu tun hat, dass die einfach ja, auf einem generell niedrigeren Niveau an Erwartungen starten müssen und eh nur überraschen können.
Ich kann nur sagen, ich bin immer froh, wenn es spannend zugeht, und Niveau interessiert mich eh nicht so sehr. Also ich gucke in Deutschland ja fast eh nur zweite und dritte Liga. Von daher, je ausgeglichener, desto spannender. Und von daher, also wenn gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ich meine, hier in Deutschland ist es ja jetzt so wie, weiß nicht, wie in Lettland. Also das ist jetzt über ein Jahrzehnt der FC Bayern alles gewinnt und man schon eigentlich sich nur freut, wenn sie mal überhaupt ein Spiel verlieren, also nicht die ungeschlagene Saison spielen. Also wirklich, das ist wirklich nicht erstrebenswert.
Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, Fabian oder auch Jan, was denkt ihr, wie geht's mit Österreichs Clubfußball in den nächsten Jahren weiter? Bleibt so, kommen wir wieder zu dieser Salzburg-Dominanz zurück, oder was denkt ihr, oder was wünscht ihr euch auch von den nächsten Monaten, Jahren?
Wünschen definitiv keine Salzburg-Dominanz, aber realistisch finde ich, ist sie schon. Also wenn man realistisch draufschaut, dann ist es ja auch nicht so, als hätte Sturm jetzt die letzten zwei Meisterschaften komplett souverän ja, nach Hause geholt. Das war zweimal ein Meistertitel am letzten Spieltag und schlussendlich ist es wahrscheinlich, was Sturm gemacht hat oder gerade macht, auch nicht nachhaltig genug, um jetzt diese Salzburg-Dominanz, die jetzt ein bisschen gebröckelt hat, dann wirklich einzudämmen auf lange Zeit. Und schon allein irgendwie mit den ganzen Club-WM-Einnahmen und allem, was sich Salzburg über die Jahre an Geldern angefressen hat und was halt einfach an Geldern dann trotzdem in der Hinterhand da ist, auch wenn Salzburg jetzt im ganzen Red Bull Fußballuniversum vielleicht nicht mehr die ganz große Rolle spielt, ist es einfach ein Startvorteil, den man nicht wegdiskutieren kann.
Ja, bei aller sagen, Ablehnung oder wie auch immer man es dem Konstrukt Red Bull gegenübersteht, haben die auch einfach, wenn sie jetzt nicht mehr so performen, in den letzten Jahrzehnten auch mit viel Geld, aber auch damit relativ viel richtig gemacht. Also die haben ja trotzdem auch ein bisschen gezeigt, wohin es im Fußball geht, zumindest im Profifußball. Und ja, ich weiß nicht, also hoffe da ein bisschen auf die Wiener Clubs, die ja irgendwie jeder auf seine Weise ja, seine Schwierigkeiten hat und irgendwie nicht, also wahrscheinlich auch wieder unter hohen Erwartungen immer leidet. Und ich das immer wieder auch, also gerade speziell bei Rapid finde ich es von der Ferne mal betrachtet, immer wieder verblüffend. Das ist eigentlich, also ähnlich wie Schalke oder der HSV in Deutschland im Verhältnis. Wie kann man aus so viel so wenig machen? Also aus Potenzial so wenig machen. Und ja, bei der Austria ist es irgendwie. Dann haben sie mal irgendwie wieder eine junge, aufstrebende Mannschaft, aber dann kein Geld. Und dann muss irgendwie mal wieder helfen. Und fragte so, ja, okay, es ist aber schon auch noch irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen, das wissen die auch. Aber es ist, ja, aber es ist, also irgendwie, das ist vielleicht etwas polemisch jetzt, aber so aus der Ferne wirkt es dann immer so, ich so, ja, eigentlich wäre da, glaube ich, viel mehr möglich. Und dass jetzt beiden Sturm auch so vorgemacht hat, wie man das auch brechen kann, ist. Ja, aber muss ich wahrscheinlich eh keinem sagen, ist eh wahrscheinlich die größte Schmach. Also, dass man nicht da war, als dann eben Red Bull die Phase hatte, wo sie eben auch einfach vielleicht irgendwann auch immer mal satt sind vom Siegen, weil es einfach, man kann sich ja irgendwann auch nicht mehr motivieren nach, ich weiß nicht, 10 Meisterschaften am Stück und irgendwas. Aber weiß nicht, vielleicht muss man erstmal sowieso die Erwartungen ganz runterschrauben. Wahrscheinlich funktioniert es deswegen nicht, weil die Erwartungen so groß sind und irgendwann einfach mal reingehen so eine Saison und gucken, dass man das einfach vernünftig machen, dann wird es vielleicht auch mal wieder Überraschungen geben und mal wieder eine Meisterschaft, die nach Wien geht, wohin auch immer.
Wobei zum Thema Erwartungen schon sagen muss, also ich bin dann immer wieder verwundert, dass sich kein Team in der Liga zu sagen traut, ja sicher wollen wir Meister werden. Also das hat man jetzt irgendwie wieder bei der Auftakt-PK zur neuen Saison mit den Sportdirektoren gesehen. Die Liga ist so eng zusammen wie noch nie, nach der Punkteteilung dann sowieso. Und es stellt sich dann im Prinzip niemand wirklich hin und sagt, ja, natürlich will ich Meister werden, weil das ist ja im Prinzip der Grund, wieso ich Fußball spiele. Ich will doch Titel holen. Und das ist schon was, was ich in Österreich dann ganz lustig finde, dass also aktuell irgendwie diese Transfereinnahmen so ein bisschen in der Außendarstellung höher gehängt werden, dass man gefühlt Transfermeister werden will und sich freut über hohe Transfereinnahmen, eh klar. Aber also ich denke mal, die Grundessenz oder der Grund, wieso ich Fußball spielen, muss doch sein, dass ich Titel hole. Und ich finde es auch nicht verwerflich, das nach außen zu kommunizieren, weil also, es sollte ja eigentlich klar sein. Und das fehlt mir schon, dass sich das niemand sagen traut. Ich verstehe es nicht.
Da würde mich vielleicht interessieren. Also, ich verstehe deinen Punkt zu 100%. Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Gründe. Woran würdest du es festmachen bei den einzelnen Clubs, wenn wir jetzt auf die großen Clubs schauen?
Also, eh klar, schlussendlich wird es diese Vorstellung sein, wenn ich jetzt sage, ich will Meister werden und ich werde dann nicht Meister, was halt dann schlussendlich schon wahrscheinlich ist, dann kriege ich das zu hören. Dann sagen wir die Fans, sagen wir die Medien, ihr seid ja gescheitert quasi. Also wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo sogar Salzburg sagt, ja, natürlich wollen wir Meister werden, aber das wird nicht so einfach. Was natürlich auch ein komplettes anderes Statement ist. Aber das kann ich doch als Rapid oder als Sturm, kann ich das doch auch so nach außen kommunizieren. Weil dass ich weiß, es wird nicht einfach, aber natürlich will ich Meister werden. Und ja, also man darf sich ja was wünschen, man darf sich ja was zutrauen. Und es ist ja, ist ja nicht verwerflich, erfolgreich sein zu wollen.
Ich glaube auch, dass es vielleicht genau das ist, weil, also wenn man jetzt von der Fanperspektive ausgeht, im Freundeskreis, wenn man jetzt gemeinsam ins Stadion geht vor der Saison, dann redet man ja genauso. Also natürlich würde dir jeder sagen, natürlich wollen wir Meister werden. Und ich verstehe eure Punkte zu 100% mit hohen Erwartungshaltungen und gerade gegenüber der Fans, aber vielleicht wäre es doch genau das mal der Ansatz, ihnen das zu vermitteln, dass es der Verein genauso will wie auch die Fans selbst und dann, dass man dann irgendwie vielleicht da gemeinsam ein bisschen mehr an einem Strang zieht als so. Ich finde, es ist so, es wirkt so, als wäre einfach sehr viel Angst immer dahinter. Ja, nicht zu viel sagen, was dann irgendwann im Nachhinein gegen einen verwendet werden kann. Und natürlich zeigt das ja auch innerhalb vom Verein einfach Schwäche. Also ich glaube, es wäre ja auch ein ganz anderes, es gibt ja auch den Spielern allen rundherum ein ganz anderes Gefühl wahrscheinlich.
Genau, und also schlussendlich, wenn es dann nicht klappt, dann kann ich mich immer noch drauf ausreden, dass andere halt mehr Geld haben und mehr Erfahrung oder irgendwas. Aber ja, es ist eben seit 3, 3,5 Jahren sowas, ist Salzburg nicht mehr diese Übermannschaft. Und ich darf ja mich rein reklamieren in dieses ganze Rennen. Aber wenn das niemand macht, dann gibt es halt kein Rennen. Dann ist die Situation halt auch so, wie sie jetzt ist, dass ja, die Liga so ein bisschen schwimmt.
Ich würde sagen, dann machen wir es wenigstens jetzt. Also ich finde, jetzt sind wir so tief drinnen, jetzt will ich euren Meistertipp hören. Jetzt müsst ihr euch festlegen.
Ich hau den WAC raus. Jetzt, ich gehe mal in die Vollen und dann.
Gehe nicht mit. Ich bleibe realistisch und sage, Red Bull Salzburg wird es machen und der LASK wird irgendwann seine Serie nicht mehr fortführen können und die Mission 33 wird genauso scheitern wie die dritte Sturmmeisterschaft in Folge. Leider.
Sehr schön. Ich würde sagen, ich schaue mal kurz, wann ist die letzte Runde? Wann müssen wir uns wieder zusammensetzen? Nein, wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir sind damit eigentlich am Ende unseres Redaktionstalks zur Palestra-Ausgabe 203 angelangt. Ja, wir vom Palestra-Podcast freuen uns über euer Feedback, Anregungen, Wünsche und Kritik. All das könnt ihr uns unter podcast@palestra.at zukommen lassen. Und ja, zum Schluss noch kurze Frage an euch zwei. Wieso sollte man die neue Ausgabe lesen, wenn man das nicht eh schon längst getan hat? Jan, gerne du zuerst.
Weil es einen unerwarteten Blick auf ein Thema gibt, das so noch nicht betrachtet worden ist und dass ich mir ein bisschen eine Ballester-Spezialität ist, neue Themen zu finden und ähnlich wie schon zuvor Fußball und Krieg in verschiedenen Konstellationen Thema war, ist es jetzt hier Fußball und Atomkraft beziehungsweise Fußball und Reaktorkatastrophe. Also ja, ein Thema, glaube ich, das wenige auf dem Schirm haben.
Dem schließe ich mich natürlich an. Ich kann aber auch sagen, dass wir nicht nur in der Geschichte reisen, sondern auch geografisch uns in sehr weiten Kreisen bewegen. In der neuen Ausgabe gibt es Texte aus Osttimor, aus Marokko oder von Kapverden.
Ja. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. In diesem Sinne, kauft euch den Ballesterer, wenn ihr ihn nicht eh schon längst abonniert habt und lest ihn vor allem. Ja, und dann würde ich sagen, danke an euch zwei und das war's von uns und wir verabschieden uns von heute und bis bald beim Ballesterer Podcast.